Hier ist Radio Festung Königstein und heute
die glorreiche Kapitulation, eine historische Miniatur. Prolog. Es gibt eine Vorgeschichte zum Ort europäischer Demokratiegeschichte Festung Königstein, eine Geschichte wenige Tage und Monate vor dem Gefängnis der ersten Demokraten, eine ganz und gar französisch-preußische Geschichte. Sie führt zu einem militärisch nicht sehr bedeutenden, aber in der deutschen wie französischen Öffentlichkeit damals trotzdem sehr genau wahrgenommenen Geschehen, das sich zwischen dem 25. Oktober 1792 und dem 8. März 1793 hier in Königstein abspielte. Die Festung Königstein als buchstäbliches Fanal der militärischen Auseinandersetzung der alten Mächte Deutschlands mit der neuen Republik Frankreich, einem Krieg, der zum ersten Mal die Gedanken von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit mit Feuer und Schwert nach Deutschland transportierte, damals bis nach Frankfurt und hinauf bis nach Königstein. Um diese militärische Vorgeschichte geht es in dieser Erzählung. Doch sie ist eben auch eine politische. Das Ende. Es war der Tag ihrer Niederlage, seiner Niederlage. Und doch war es auch der Tag ihres, seines Triumphes. 421 Mann, so würden es die Zeitungen in den nächsten Tagen berichten, und eine Handvoll Offiziere, verließen geordnet die Festung. Es war früh am Morgen, gegen 8 Uhr. Die Sonne stand noch tief, doch die Festung war in den oberen Rängen schon hell erleuchtet. Die ersten Sonnenstrahlen hatten bereits begonnen, sich über die Giebel des Schlosses an den Wänden ihren Weg hinab bis auf den Paradeplatz zu bahnen, in den Hof, den Kapitän Monnier, seine Offizierskameraden und die Unteroffiziere und Mannschaften der französischen Revolutionsarmee, seiner kleinen Einheit auf dem Königstein, fast genau auf den Tag 3 Monate nach dem Ansturm der Preußen freigehalten hatten von jeglicher Eroberung und Besetzung. Bis heute. Wie oft schon hatten die Zeitungen in Deutschland sie totgesagt? Wie oft hatten sie ihren Lesern mitteilen müssen, dass die Festung nun doch noch nicht über wäre? Sie war es nicht, nie, wenn über sie berichtet worden war. Ein letztes Mal trat die müde, verschlissene, stolze Truppe auf dem Paradeplatz an. Ein letztes Mal formierten sie sich nicht zur Abwehr, sondern zum Auszug aus der Festung, durch das Haupttor und die Hauptwache hindurch zum äußeren Festungstor, wo sie bereits preußische Soldaten im Spalier erwarteten. Manch einem standen Tränen in den Augen und die Erinnerung an jenen heroischen Augenblick ins Gesicht geschrieben, als sie zusammen mit ihrem Kommandanten den Preußen entgegengeschleudert hatten, Sieg oder Tod. Besiegt waren sie nur aufgrund des Mangels. Nicht die Festung war erobert, an ihr waren die Preußen zerschellt, wirkungslos waren die preußischen Kanonen geblieben. Sie gingen unbesiegt in die Gefangenschaft. Ihre Fahne, die Trikolore, zerschlissen. Sie hatten sie draußen hängen lassen, an der Bastion, die der Stadt zugewandt ist, bei der Beschießung der Festung im letzten Dezember. Eine oder zwei preußische Granaten hatten ihr zugesetzt, die Form genommen, Löcher gerissen. Doch sie wehte noch. Ihre Belagerer hatten ihnen gestattet, mit klingendem Spiel und geschultertem Gewehr die Festung zu verlassen. Es war vereinbart, dass nach nicht allzu vielen Schritten von der Festung entfernt alle Waffen abzugeben wären. 140 waren ausgemacht, doch wer wollte das zählen? Und was hieß schon klingendes Spiel? Von dem kleinen Musikchor, das diese Abteilung der Revolutionsarmee im Oktober des vergangenen Jahres auf ihrem Sturm nach Osten, zusammen gerade etwas mehr als 400 Soldaten, auf die Festung Königstein gespült hatte, war nicht viel übrig. Ein paar Flötenspieler, zwei Trommler, eine Trompete, das war alles. Der Rest der Instrumente verrottet über den Winter. Klingendes Spiel war es also nicht, was die zerlumpte, aber immer noch ungebrochene Truppe aus dem Tor der Festung nach draußen begleitete. Dennoch, es war doch so viel und so laut, dass sie trotzig an das zurückdachten, was sie ertragen und geleistet hatten in den vergangenen 3 Monaten, vom einfachen Soldaten über den Korporal bis hin zum Kommandanten, ihrem Kapitän Marnier. Sie waren die Soldaten der letzten Festung der Französischen Revolution rechts des Rheins, der Festung auf dem Königstein. Einen der ihren hatten sie zurücklassen müssen, verborgen unter einem Haufen Stroh, oben im Schloss, noch halb gefroren. Irgendwo zwischen Festung und Stadt wurden sie dann geteilt. Der preußische Offizier, der von den Belagerern mit einer Handvoll Soldaten hinauf zur Festung geschickt worden war, bat die französischen Offiziere mit Meunier an der Spitze, mit ihm zu kommen, sonderte sie das erste Mal seit mehr als 3 Monaten von ihren Soldaten ab. Die offizielle Kapitulation vor ihren preußischen Offizierskollegen galt es zu absolvieren, Säbel wurden symbolisch überreicht. Derweil marschierten die 421 Gemeinen und Unteroffiziere mit stattlicher preußischer Bedeckung zu Fuß in die Gefangenschaft, das erste Stück noch verlacht von höhnisch blickenden Frankfurtern, die extra zu diesem Ereignis mit Kutschen aus der Stadt am Main angereist waren. Auch viele preußische Soldaten blickten neugierig zu der Kolonne herüber, sahen sie doch ihre Gegner aus 3 Monaten Belagerung zum ersten Mal aus der Nähe. Man würde die Franzosen noch am gleichen Tage in Frankfurt im Karmeliterkloster unterbringen. Von dort würde es dann nach Hanau in das Gefangenenlager gehen, weit hinter der Front, die sich gerade jetzt rund um Mainz zu formieren begann. Die französischen Offiziere hingegen erhielten, so war es Brauch, von ihren preußischen Bezwingern eine ehrenvolle Behandlung, ja, man lud sie zum standesgemäßen Abendmahl in eines der besten Häuser auf der Frankfurter Zeil. Sie würden die Erlaubnis erhalten, sich frei in Frankfurt zu bewegen, auf Ehrenwort verstand sich und bis auf Weiteres. Meuniers Mannschaften indes wanderten zu Fuß nach Frankfurt, viele von ihnen sogar barfuß. Nachschub hat es in der Festung ja nicht gegeben, und was zuerst völlig verschlissen worden war, das waren eben die Schuhe und Strümpfe gewesen. Eine Winterausrüstung war bei den vielen Nachschublieferungen aus Mainz vor der Belagerung im vergangenen Herbst nicht dabei gewesen. Einige Tage später würde ihnen der König von Preußen persönlich Strümpfe zukommen lassen, ihnen, den vielgescholtenen französischen Revolutionssoldaten. Dass sie ohne Strümpfe im Gefängnis würden sitzen müssen, dieser Gedanke war selbst dem König von Preußen offenbar zuwider. Noch am gleichen Tag zogen rund 150 Preußen auf die Festung in Königstein, im Schlepptau Bedienstete des Kurfürsten, die sich sofort an die Inventur der Bestände machten. Die Festung des General Custine. Auf dem Weg nach Frankfurt, am späten Vormittag des 8. März 1793, dachte Meunier zurück an die preußische Belagerung Königsteins, an seine Geschichte in Königstein, eine Geschichte im Auftrag seines Generals Custine. Seine Gedanken reichten weiter zurück bis zum 21. Oktober 1792, dem Tag der glorreichen Besetzung des Goldenen Mainz durch seine Armee, der Rheinarmee der Französischen Republik, geführt vom verwegenen General Moustache, wie ihn seine Soldaten anerkennend genannt hatten, von Adam Philippe Custine. Jeder erkannte ihn schon aus der Ferne wegen seines besonderen Bartes. In den Tagen vor dem 21. Oktober 1792 waren sie von Landau aus im Eiltempo Richtung Norden gestürmt, hatten Speyer, dann Worms und Rheinhessen besetzt, soweit es zum Kurfürstentum Mainz gehörte, und dem völlig überraschten Stadtkommandanten von Mainz die Kapitulation der Stadt ohne Belagerung abgetrotzt. Der war von seinem Kurfürsten längst im Stich gelassen worden. Sein Landesherr war samt seiner Entourage und wichtigen Mitgliedern der Regierung angesichts der nahenden Franzosen Hals über Kopf aus Mainz geflohen, vorsichtshalber weit nach Osten bis in seine Sommerresidenz Aschaffenburg. Hier wähnte er sich vor den Franzosen sicher. Custine und seine Armee waren bis Mainz praktisch auf nur geringen Widerstand gestoßen. Das Land zwischen Pfalz und Wetterau war mehr oder weniger leergefegt, ohne gegnerisches Militär. Also stürmte die französische Revolutionsarmee weiter den Main entlang, nahm am 22. Oktober die Kapitulation des reichen Frankfurt entgegen und zog in Teilen weiter Richtung Wetterau, nach Nauheim zu den Salinen, bis kurz vor Hanau hinauf in den Taunus bis an die Lahn. Der nassauische Fürst in Weilburg wurde seines Silbers beraubt, die Salinen in Nauheim mussten Mengen an Salz in Säcken abtreten, Wein und Getreide aus der Wetterau wanderten in die Magazine des nun französischen Mainz, der Rat der Stadt Frankfurt musste zahlen, um die Stadt ungeschoren davonkommen zu lassen. Die Bevölkerung registrierte dagegen eine französische Armee, die mit Zucht und Ordnung auftrat und sie, die Untertanen deutscher Fürsten, weitgehend in Ruhe ließ. Flugblätter mit politischen Aufrufen erschienen, die Bevölkerung für die neue französische Demokratie zu begeistern. Noch Jahre später würde man kolportieren, die einfachen Untertanen in Homburg, Königstein und den Dörfern des Taunus wären gut französisch eingestellt gewesen, eine Haltung, die ihnen später mancher Zeitgenosse nachtrug. Bei den einfachen Frankfurtern wusste man es nicht. Es traute sich in der Stadt kaum jemand, darüber zu reden. Frankfurt war voll von Exil-Mainzern, die der Mainzer Republik und den Franzosen noch rechtzeitig den Rücken gekehrt und in die Stadt am Main geflohen waren. Einige suchten auch Asyl in den Ortschaften im Taunus bis hinauf nach Königstein. Die öffentliche Stimmung in Frankfurt war natürlich antifranzösisch. Die Hauptarmee Custins stürmte also weiter in die Wetterau und in den östlichen Taunus und bereits am 25. Oktober war Oberstleutnant Ferdinand Schaal aus der Armee des General Jean-Nicolas Houchard mit 500 Mann vor der Festung Königstein aufgetaucht und hatte dem verdutzten Kommandanten die kampflose Kapitulation nahegelegt. Die Franzosen ließen die rund 28 invaliden kurmainzischen Soldaten nach Mainz abziehen und besetzten nun selbst die Festung. So groß ihre Freude über die kampflose Besetzung war, so groß dürfte ihre Überraschung gewesen sein, in eine altersschwache Festung einziehen zu müssen, deren Schlossräume zum Teil baufällig waren, der es an Unterkünften für diese Zahl von Besatzern fehlte und der es an Artillerie mangelte. 8 Gefangene des Kurfürsten hatten die Mainzer Soldaten zurückgelassen. 8. Die neuen Besatzer ließen sie frei. Dafür also hatte der Kurfürst die komplette Festung als Staatsgefängnis unterhalten? Eine teure Angelegenheit. Kein kurmainzischer Offizier, der in Mainz etwas werden wollte, hatte Bedarf an einem Kommando auf dem Königstein. Man schätzte Königstein als ein elendes Nest ein und niemand wollte Chef von versehrten Soldaten in einem Gefängnis werden. Am 28. Oktober ernannte General Custine den Amerika-erfahrenen Kapitän Jean-Baptiste Meynier zum Kommandanten in Königstein, der sich inklusive Offizierskorps mit insgesamt etwa 440 Mann einrichtete. Er ließ sofort die Festung instand setzen, soweit nötig. Aus der Stadt wurden alle verfügbaren Bretter zusammengesucht, um die morschen Bettungen der Kanonen auf den Rondellen und Bastionen zu erneuern. Jeder verfügbare Mann, Bauer oder Knecht aus Königstein, Marmelshain, Kronberg und Schneidhain wurde eingezogen. Beim Stechen von Grassoden im Wogtal, auf den Helbigshainer Wiesen und bei Schneidhain zu helfen, alle Schubkarren und Leiterwagen aus den Höfen der Umgebung wurden gebraucht, um diese Mengen zur Erneuerung der Erdverschanzungen auf der Festung hinaufzuschaffen. Es musste schnell gehen, das war Meynier klar, denn spätestens ab Ende November war mit Frost zu rechnen. Dann wäre es vorbei mit dem Grasstechen. Für einen Neubau der altersschwachen Zugbrücke reichte die Zeit nicht mehr. Seine Truppenkasse erlaubte sogar die Bezahlung der requirierten Naturalien und Materialien, worüber sich die verdutzten Königsteiner durchaus freuten. Bald standen 14 Kanonen auf den Bastionen und Rondellen, waren die Grassodenwälle frisch aufgeschüttet, die Bankette als Stellflächen für die Kanonen neu befestigt, richteten sich 421 Mannschaften in einer Festung ein, die eigentlich nur für rund 100 Soldaten ausgelegt war. Es war auch deshalb Eile geboten, weil ihnen allen klar war, dass dieses ausgedehnte Territorium zwischen Lahn und Main nicht lange in französischer Hand bleiben würde. Custins Truppen waren zerfleddert und zu gering an Zahl, um dem erwarteten Ansturm deutscher Truppen wirklich widerstehen zu können. Königstein war jenseits von Frankfurt die einzige Festung unter französischem Kommando und Meinier ahnte, was da kommen würde. Berufserfahrung, nur nicht wie schnell. Ein Korporal meldete ihm irgendwann Anfang November den Abschluss aller befohlenen Arbeiten und Meinier inspizierte mit ihm wieder einmal die gesamte Festung. Sie fingen beim Waffenplatz vor dem Festungstor an, rüttelten an den Angeln des doppelflügeligen Tores in der neuen halben Bastion, auch am Gatter des Waffenplatzes. Meinier gab Anweisungen, der Korporal notierte. Grassodenkorrekturen auf den Bastionen, Änderung in der Artilleriebestückung, Festungskanonen Richtung Stadt, leichte Gribeauval-Kanonen an die Nordseite, Umstellung der Pulvervorräte im Freien, es waren Kleinigkeiten, die ihm nicht passten und deren Bereinigung auch kaum mehr als 2 Tage dauern würden. Auf dem Paradeplatz blickte er auf den Springbrunnen, der wohl nur bis zur erwarteten Belagerung sprudeln würde, auf die provisorisch aufgestellten Holztränken für die Pferde, die 3 Pulverwagen, die gerade aus Mainz eingetroffen waren, mit besten Grüßen von General Custin. Einige Männer waren dabei, das Pulver in den Keller des Zeughauses zu schaffen. Er inspizierte noch einmal die große Galerie, jenen langen unterirdischen Gang, der ihnen im Fall eines Angriffs auf die Festung einen schnellen Wechsel der Soldaten von der einen zur anderen Seite erlauben würde, schlenderte mit seinem Korporal nun sichtlich entspannt vom Paradeplatz Richtung Festungsgarten, der offenbar schon von der kurmainzischen Besatzung seit Jahren nicht mehr gepflegt worden war, schaute sich die Vermauerung der großen Fenster im Erdgeschoss der Schlossküche an. Niemandem wäre bei einer Beschießung damit gedient, dass Granaten direkt vor den großen ungeschützten Fenstern der Schlossküche explodieren und ihre Splitter bis auf den unverzichtbaren offenen Herd schleudern würden. Jetzt war er beruhigt, wie uneinnehmbar diese Festung Königstein sein würde. Die Kasematten und langen Gänge würden bei Beschuss ein perfekter und sicherer Unterstand sein. Die Achillesferse der Festung aber war nicht nur ihm sofort aufgefallen, sie würde von den zukünftigen Belagerern ebenfalls bemerkt werden, spätestens durch Verrat aus der Bevölkerung, der ja irgendwann immer kam. Jedermann hier wusste, das Wasser für die Festung speiste sich nur zu einem kleinen Teil aus dem Schlossbrunnen. Der allergrößte Teil kam durch eine Druckwasserleitung aus einer Quelle vom gegenüberliegenden Falkensteiner Burgberg. Die zu unterbrechen, würde nicht schwer sein, und dann wäre es aus mit dem Springbrunnen auf dem Paradeplatz. Mit 421 Soldaten, ein paar Rindviechern und Schweinen und einem Haufen Pferde würde man nach wenigen Wochen verdursten müssen. Regen und vielleicht Schnee als dann sich ergebende Rettung, das war kein guter Plan. Er hoffte also für diese Zeit auf den Frost, den er jetzt noch nicht brauchte. Und Ende November war es dann soweit. Nur wenige Tage, bevor wie erwartet die Preußen und ein Trupp Hessen vor Königstein auftauchten, schickte er die Hälfte seiner Mannschaft in das Umland. Wieder mussten die Bauern herhalten. Während die einen noch einmal Brennholz für das Holzmagazin auf der Festung aufluden, andere unter den strengen Augen französischer Offiziere noch einmal Kühe und Schweine hergeben mussten, waren die meisten damit beschäftigt, die Eisdecke der bereits seit Tagen zugefrorenen Teiche abzubrechen und in Stroh zu wickeln. Meinier hatte 2 Kasematten auf der Festung ausgesucht, diese sicher ungewöhnliche gefrorene Wasserreserve für Januar und Februar hinter die schützenden Mauern der Bastionen zu schaffen. Der General in Königstein. General Custin tauchte am 8. November mit seinem Stab vor Königstein auf, richtete sich kurzfristig im grünen Baum ein und arbeitete fieberhaft weiter an einer Verteidigungslinie von Höchst am Main über Königstein bis nach Oberursel, einem Schutzschild vor Frankfurt. Von hier ging sein Brief an Jean-Nicolas Paché ab, den Kriegsminister im provisorischen Exekutivrat in Paris. Custine beschrieb seinen Plan zur Abwehr der preußischen Armee, die er völlig richtig auf dem Rückzug aus Frankreich wähnte und von der er ebenso richtig annahm, dass sie über Koblenz irgendwann und irgendwie im Raum Rhein-Main auftauchen und ihm Paroli bieten würde. Doch er wusste noch nicht, wo das passieren würde und entsandte deshalb schon einen Tag später seinen General Huchard mit einer starken Abteilung Richtung Limburg. Noch bestand ja auch die Möglichkeit, dass die preußische Armee irgendwo zwischen Koblenz und Limburg untätig Winterquartier beziehen und das Frühjahr abwarten würde. Meinier in Königstein wiederum schwor er darauf ein, die Festung unbedingt zu halten. Custines ganzer Verteidigungsplan beruhte also auf der befestigten Linie von Homburg über Oberursel und Königstein hinunter nach Höchst am Main. Dafür ließ er Schanzen aufschütten, wurden Kanonen postiert, Einheiten in die umliegenden Dörfer einquartiert und dann hieß es warten. Schon am nächsten Tag verschwand der General so schnell aus Königstein, wie er gekommen war. Am 10. schlug er sein Hauptquartier in Usingen auf, wenige Tage später zog er ins Homburger Schloss, wahrlich ein fürstliches Quartier für einen französischen Revolutionsgeneral. Meinier und die Stabsoffiziere hatten immerhin Gelegenheit, sich über die aktuelle Lage auszutauschen. Schnell konzentrierte sich die Diskussion auf die politischen Folgen ihres militärischen Ausflugs nach Mainz und weiter nach Osten. Abgesehen von den neuesten Zeitungen und Flugschriften aus Mainz, die auch Meiniers Offiziere zu Gesicht bekamen, erfuhr er von der Gründung des Mainzer Jakobinerclubs, der schnell wachsenden Beteiligung von Mainzern an diesem Club und den ersten Maßnahmen zur Umstrukturierung des immer noch durch und durch kurfürstlichen Mainz in Richtung auf eine Demokratie nach französischem Vorbild. Bis zum 6. Dezember sollten die Franzosen in Königstein gut informiert bleiben. Die Nachschubtrecks aus Mainz transportierten nicht mehr Pulver und Brot, sondern eben auch die neuesten Zeitungen. Außerdem drückten ihn ab und an auch Königsteiner, die sie als sehr franzosenfreundlich erlebt hatten, das eine oder andere Blatt aus Frankfurt in die Hände. Königstein gehörte zum Kurfürstentum Mainz, dessen Hauptstadt Mainz ja nun französisch war. Der kurmainzische Amtsvogt aber war noch in Königstein und waltete hier auch weiterhin seines Amtes, nun aber unter französischer Aufsicht. Wie man mit den kurmainzischen Bediensteten, denen ihr Dienstherr ja durch Flucht abhanden gekommen war und denen sozusagen ihre Dienstaufsicht fehlte, umgehen sollte, das hatte Custine seinen Offizieren vor Ort offenbar nicht gesagt. Also handhabte es jeder so, wie er dachte. Das allerdings fiel Meinier in Königstein nicht allzu schwer, denn die Königsteiner galten zu Recht als franzosenfreundlich und man fand immer einen Weg zur Einigung, zumindest solange er genügend Geld hatte, requiriertes Material auch zu bezahlen. Sie kommen. Es war kalt. Schnee fiel. Der Weg von der Lahn quer durch den Taunus war beschwerlich, gefährlich, kaum zu machen mit 18.000 Mann und etwa 50 Tonnen schweren Kanonen. Die Preußen und Hessen konnten nur auf gefrorenen Boden hoffen und ortskundige Führung über die schmalen und schlechten Waldwege. Es gelang. Das Ergebnis übertraf alle Befürchtungen der französischen Verteidiger und war vom Turm der Festung Königstein gut zu verfolgen. 3 schnell aufgeschüttete Schanzen bei Oberursel, besetzt mit etwa 4.000 Mann und 15 Kanonen, konnten die preußische Armee aber nicht aufhalten. Die hatte sich am Altkönig vorbei durch das enge Tal nördlich der Stadt gequält, fast im Gänsemarsch wie einst Varus im Teutoburger Wald, und hatte die französischen Stellungen im Sturm genommen. Deren Verteidiger hatten sich rechtzeitig Richtung Frankfurt abgesetzt, einige auch Richtung Königstein. Meinier und seine Offiziere konnten den Gefechtslärm des 1. Dezember vom Turm aus hören, den Pulverdampf sehen, wenige Stunden später sogar die Soldaten, die über Falkenstein zu ihnen hinaufluteten. Mehr als 1.000 von ihnen sammelten sich hier und zogen dann weiter Richtung Mainz. Meinier und seine Mannschaft blieben alleine zurück. Natürlich hoffte man auf eine Wiederkehr der Kameraden, doch der 2. Dezember brachte den Besatzern der Festung Königstein Gewissheit über ihre nächste Zukunft. Ein Teil der geschlagenen Franzosen hatte sich in den Raum Sulzbach, Kronberg und Soden zurückgezogen und marschierte von hier aus weiter Richtung Mainz. Wieder konnten sie vom Schlossturm mitverfolgen, wie in der Mainebene Frankfurt in preußische und hessische Hand fiel, wie die Franzosen Richtung Höchst aus der Stadt abzogen, Vorortscharmützel ausfochten, auch dort ihre Stellungen verloren. Sie sahen die Brücke über die Nidda brennen und Wagenkolonnen zusammen mit Infanterie auf der Chaussee Richtung Hochheim abziehen. Jetzt erst, das ahnte Meinier, würde ihre Bewährungsprobe kommen. Vorbei war es mit dem leichten Siegeszug durch die Mainlande, Vergangenheit die kurze Illusion, vielleicht ganz Deutschland von Fürsten und Königen befreien zu können. Ihre plötzlich isolierte Position auf dem Königstein deutete an, dass der Kampf um das französische Rheinland und das französische Mainz wohl erst noch bevorstand. Jetzt, Anfang Dezember jedenfalls, war Custins Verteidigungslinie zusammengebrochen, Franzosen konnte man vom Schlossturm aus nur noch im Pulk erkennen und sie wurden auch in der Optik der Fernrohre immer kleiner. Sie in Königstein würden das zweifelhafte Privileg haben, diejenigen jenseits von Frankfurt zu sein, für die nun Preußen und Hessen die geballte Macht alliierter Artillerie zusammenziehen würden. Noch einmal ging er mit seinen Offizieren die Festung ab, überlegte, wie die Artillerie vor Treffern zu schützen wäre, zog einige Kanonen von den Bastionen zurück in den Schutz des Außentores, zwei in die große unterirdische Galerie, den Rest ließ er stehen, notdürftig abgedeckt mit Holzknüppeln und Grassoden, um sie für die Fernrohre der Gegner unsichtbar zu machen. Erst 4 Wochen zuvor hatte er in Absprache mit Custin den flachen Hang im Süden Richtung der kurfürstlichen Gärten, die einzige topografische Schwachstelle der Festung, soweit es ihm möglich war, aufrüsten lassen. Angespitzte Baumstämme bildeten so etwas wie eine Palisade, gut 150 Schritt jenseits der Festungsmauern. Dahinter hatte er einige Wolfsgruben ausheben lassen, abgedeckt mit Ästen und Zweigen, getarnt mit Laub. Für Fladerminen, die gefürchteten Sprengfallen mit unterirdischen Kammern, hatte sein Pulvervorrat nicht gereicht. Die Zündleitungen wären auch jetzt Anfang Dezember wohl kaum trocken zu halten gewesen sein. Wieder und wieder ging er die Optionen für seine Mannschaften durch. Etwa 70 Mann brauchte er, um seine Kanonen buchstäblich in Schuss zu halten oder sie retirieren zu können. 50 Mann hatte er für den Zwinger am Torweg eingeplant, sollte ein Ausfall Richtung Stadt nötig werden, darunter seine wenigen Scharfschützen, für einen eventuellen Häuserkampf. 50 Mann sah er für den Waffenplatz am Festungstor vor, um einen Infanterieangriff auf der Westseite abschlagen zu können. Die restlichen etwa 60 Soldaten behielt er im Innern der Festung als Eingreifreserve zurück und gegebenenfalls als Löschtrupp. 20 Mann legte er in vorgeschobene Posten am Rande der Stadt und noch weiter draußen Richtung Hartenberg. Wussten die Preußen, wem sie in Königstein gegenüberstanden? Kannten sie mehr als den Namen ihres Gegners? Wohl kaum. Mit Jean-Baptiste Meinier wurden sie mit einem kriegserfahrenen 43-jährigen Offizier konfrontiert, der bereits auf Seiten der Kontinentalarmee George Washingtons unter der Führung des französischen Generals Rochambeau in Amerika gekämpft hatte. Er kannte den asymmetrischen Krieg, er war bei vielen Scharmützeln in den Wäldern Nordamerikas dabei, wusste, wie man mit irregulären Truppen umging, hatte Cornwallis, den englischen Oberbefehlshaber, am Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges in Yorktown erlebt, unter Beschuss der französischen Flotte. Meinier war klar, dass die Zeit der wohlgeordneten Kabinettskriege vorbei war, das hatte Amerika gezeigt. Das bewiesen auch die neuen Streitkräfte der Französischen Republik, die ja zu einem großen Teil aus Bürgern bestanden, oft genug schlecht ausgerüstet und unerfahren, aber hoch motiviert. Ja. Was für eine Parallele zu Amerika. Sogar der Vorstoß Custins nach Mainz und in den Taunus war unkonventionell, dem von vornherein klar gewesen sein musste, dass er mit seinen Kräften nicht mehr als das Rhein-Main-Gebiet erreichen und das aber nicht auf Dauer würde halten können. Meinier wiederum war klar, dass ohne Entsatz aus Mainz an einen Sieg in Königstein nicht zu denken war. Aber wenn seine 421 Mann mit ihrem Widerstand dazu beitrügen, mehr als das Zehnfache an gegnerischen Truppen vor Königstein zu binden, so wäre das ein Erfolg. Alle Gegner, die sich mit ihnen um die Festung schlugen, würden den Alliierten beim Kampf vor Mainz fehlen. Positionen. Bereits am 2. Dezember konnte er per Fernrohr verfolgen, was als Folge der Eroberung von Frankfurt passierte. Wohin vom Turm aus er auch blickte, er sah nur Kolonnen von Preußen und Hessen, die den geflohenen Franzosen auf dem Fuße folgten. Sie fluteten nach Bonames, Harheim, Ginheim, Hausen, Eschersheim, Eckenheim, Preungesheim, Vilbel, Berkersheim, Eschbach, Gonzenheim, Bornheim, Bockenheim, Bergen, Erlenbach, Dortelweil. Selbst um die Friedberger Warte herum entstanden Zeltlager. Noch am gleichen Tag rückten die Feinde näher heran und er sah Bewegungen in Stierstadt, Steinbach, Weißkirchen und ahnte, dass auch Oberursel und Oberreifenberg bereits fest in Feindeshand waren. Er begriff, dass er nun mit seinen 421 Mann in einem Meer von Preußen und Hessen eingeschlossen war. Am Nikolaustag war es dann soweit. Preußische Einheiten positionierten sich an den drei hochgelegenen Stellen rund um die Stadt, erhielten kurzfristig Zuzug von Tausenden hessischer Soldaten. Kundschafter wurden auf die altersschwache Burg Falkenstein kommandiert, der Generalstab der Preußen richtete sich in Kronberg ein, das Hauptquartier war dort in der Rezeptur untergebracht, außer Schussweite von Meyniers Festungsartillerie. Beschießung und Sturm auf die Festung standen unmittelbar bevor. Die Gegner quartierten sich ein in Griftel, Schloss Born, Ehlhalten, Niederreifenberg, Kelkheim, Münster, Fischbach, Kronberg, Schönberg, Marmelsheim, Oberheckstadt, Glashütten, Eppenheim. Königstein war umringt von Feinden, jeder Flecken rundum belegt mit Soldaten. Noch kam der ein oder andere Spähtrupp aus der weitläufigen Umzingelung heraus, berichteten ihm Königsteiner die Namen einiger Einheiten, mit denen er es zu tun haben würde. Buchstäblich schweres Geschütz wurde zusammengezogen und Infanterie, die genug Erfahrung mit Sturmangriffen hatte. Allein die Kommandeursnamen von Tadden und von Wolfrath ließen nichts Gutes ahnen. Außerdem kreuzte sogar der Herzog von Braunschweig auf, Oberbefehlshaber aller alliierten Truppen, um seinem Kommandeur vor Ort, dem Prinzen von Hohenlohe-Sindelfingen, bei der Beschießung und Erstürmung der Festung beizuwohnen. Zu allem Überfluss wurde sogar der Herzog von Weimar ebenfalls in Kronberg erwartet, der wohl hoffte, dann ein wenig Ruhm und Glanz von dem schnellen Sieg über Königstein abzubekommen, den alle für den kommenden Tag erwarteten. Am Nikolaustag des Jahres 1792 jedenfalls sandte der Feind eine Deputation mit weißer Fahne auf die Festung und forderte Meinier zur Kapitulation auf, vielleicht in der Hoffnung, dass es die Franzosen so halten würden mit der Verteidigung wie 5 Wochen zuvor die Kurmainzer, nämlich gar nicht. Weit gefehlt. Meinier musste nicht lange nachdenken. Er hatte die Wochen zuvor nicht nur genutzt, um die Festung winterfest und belagerungstauglich zu machen. Nachschub aus Mainz an Lebensmitteln und Munition war herangerollt. Er wähnte sich gut versorgt und gut gerüstet, auch wenn der letzte Brottransport nun schon von den Preußen samt der 50-köpfigen Begleitmannschaft abgefangen worden und ihr Brot in den hungrigen Bäuchen der gegnerischen Soldaten verschwunden war. Ab jetzt galt es wohl, mit dem auszukommen, was man hatte, und auf Entsatz zu hoffen, irgendwann. Hauptmann Friedrich von Kleist führte die Kapitulationsdelegation der Preußen im Auftrag des Generalmajors vor Ort, Theodor Philipp von Pfau, Adjutant des Herzogs von Braunschweig und nun zuständiger Kommandant für die Eroberung des Königsteins. Sieg oder Tod, schallte es nach einer kurzen Unterredung den preußischen Unterhändlern entgegen, und Kleist musste mit seiner weißen Fahne unter dem Gelächter der französischen Soldaten verdutzt zurück zu den Seinen marschieren und seinem Herzog berichten. Nie wieder war die Einigkeit zwischen Mannschaften und Offizieren auf der Festung so groß wie an diesem 6. Dezember. Jetzt war es klar, dass der Königstein zur Bewährungsprobe für die alliierte Artillerie werden würde, mehr noch zu einer Ehrensache. Und zu einer Ehrensache zu werden, war nicht gut für die, die zur Ehre der anderen sterben oder aufgeben sollten. Das schlecht gerüstete Frankfurt gestürmt zu haben, war eine Sache. Diese Festung zur Aufgabe zu zwingen, eine andere, das wussten auch die Preußen. Der alliierte Generalstab befahl von Kronberg aus, Kontingente mussten am Hardenberg, auf dem Burgberg von Falkenstein und auf dem Romberg ausharren, um ein Ausbrechen der Franzosen zu verhindern oder schnell melden zu können. Der Rest ihrer Truppen lag in den wintersicheren Quartieren im Hinterland bereit. Der Untergang. Am späten Abend des 6. Dezember rollten dann zwei Batterien Zehnpfünder aus Oberheckstadt zum Burgberg von Falkenstein und auf den Hardenberg bei Marmelsheim. Beides im Dunkeln zu bewerkstelligen war extrem schwierig, das Gelände steil und unbekannt, der Boden vereist. Fackeln verrieten den Belagerten die künftige Position der Angreifer. Dennoch blieb es still auf der Festung. Kein Schuss löste sich aus seinen Kanonen. Je dunkler die Festung blieb, desto besser. Am Hardenberg halten die Stellungsbefehle, leuchtete hinter den Fackelträgern bei den Kanonen der Königsteiner Galgen auf, hörte man Gleiches vom Falkensteiner Burgberg herüberwehen. Die Kanoniere gruppierten sich um die Mörser und Haubitzen, die Munitionskisten flogen auf, die Pulverkartuschen wanderten durch die kundigen Hände der Bedienungsmannschaften in Windeseile. Es war Zeit für einen ersten Probeschuss. Der Rest der Mannschaften wartete. Ein erster Schuss, um zu sehen, wie man lag. Denn es war nicht leicht, in stockfinsterer Nacht nur aus der Erinnerung des Tages und einer Entfernungsschätzung zu wissen, wo man hinschoss. Die Vermesser am Vortag hatten zu schnell und daher schlampig gearbeitet. Eine erste Feuerkugel ging nieder, doch weit vor der Kirche der Stadt. Der Winkel des Mörsers wurde verändert. Ein zweiter Schuss schlug irgendwo hinter der großen Straße zwischen Obertor und Rathaus ein. »Das ist es«, rief ein Kommandeur den Mannschaften am Hardenberg zu. »Genau diese Entfernung müssten sie halten und ab und an ein paar Schritt weniger mit dem Ziel Kapuzinerkloster.« Man stellte sich darauf ein. Fast Gleiches geschah am Falkensteiner Burgberg. Auf dem Romberg hatte der Probeschuss die Kasernen auf der anderen Seite der Festung noch verfehlt. Ein bisschen weiter, und auch hier würde der Tod an der richtigen Stelle landen. Die Kanoniere machten sich an die Sortierung der gewünschten Abfolge von Granaten und Feuerkugeln, versuchten mit kalten Fingern die Zeitzünder in den Holzröhrchen richtig einzustellen. Dann wurde es noch einmal still für Minuten. Plötzlich erging in bitterkalter Nacht gegen 2 Uhr der Feuerbefehl zuerst auf dem Hardenberg und Sekunden nach den ersten Abschüssen begann es auch bei Falkenstein und auf dem Romberg zu blitzen. Doch wer auf dem Hardenberg stand oder gar Dienst tat an den Mörsern, hörte davon nichts. Ohrenbetäubend der Lärm der eigenen Kanonen. Ein Gewitter aus Feuer und Eisen begann sich zu entladen, erst aus 4, dann aus 8 und mehr Mörsern und Haubitzen. Die Einschläge in Königstein häuften sich. Einige waren Volltreffer und es dauerte nur Minuten, bis aus Scheunen und Stallungen Flammen hoch aufschlugen. Etwa eine halbe Stunde später griffen die Feuer über. Man sah Menschen wie kleine schwarze Silhouetten in der großen Straße, auf den Dächern der Wohnhäuser rechts und links, verzweifelt die sich ausdehnenden Brände noch zu löschen, trotz der Todesgefahr selbst getroffen zu werden. Niemand wollte in der Nähe sein, wenn eine Granate in der Luft explodierte. Die Stadt begann, taghell zu werden. Den Explosionen gesellte sich das dumpf röhrende, alles verzehrende Feuer hinzu, das sich schnell aus vielen Feuerlohen zu einer Feuerwand wandelte. Manchmal trug der Wind gellende Rufe Einzelner herauf, konnte man das angsterfüllte Brüllen der Rinder hören, die nicht aus den Stallungen gerettet worden waren und dort nun auf das Herabstürzen der hell aufgeflammten Heuböden warteten. Dann traf es die Post, wenige Minuten später das Kapuzinerkloster. Mitten im Kirchenschiff explodierte eine Granate, der Dachstuhl war durchschlagen, gab nach, Feuer schlug aus den berstenden Fenstern, das Kreuz auf dem Turm fiel, blieb nach unten gewendet am Rand des Giebels liegen. Man konnte es als Silhouette vor dem hellen Schein der brennenden Häuser und Scheunen sehen wie eine Mahnung Gottes, der diese Nacht eine Vorstellung zuließ, wie die Hölle wohl aussehen mochte. Noch einmal traf eine Granate und explodierte mitten im kleinen Garten des Kreuzgangs. Das Getöse der Kanonen und der Luftdruck der Schüsse, die zurückrollenden Haubitzen nahmen den Umstehenden die Fähigkeit, wirklich klar zu sehen, geschweige denn zu hören. Alles verband sich zu einem wummernden Rauschen, das einzig Helle vor den Augen der Kanoniere waren die eigenen Mündungsfeuer. Wenige Pausen, es ging 3 Stunden so, bis zur letzten Granate. Ein Wohnhaus nach dem anderen fiel. In der Stadt wurde die Nacht zu einem überhellen, glutheißen Tag. Irgendwann gaben auch die Letzten dort unten auf, rette sich, wer kann. Man sah noch vereinzelt Silhouetten von Menschen auf Dächern und in der großen Straße, vor allem aber kleine, oft aus mehr als 15 Personen bestehende Flüchtlingsgruppen, zum Teil mit Handkarren, vor allem mit Kiepen auf dem Rücken, die so schnell sie konnten, dem Flammeninferno zu entkommen suchten. Insgesamt mussten es mehrere hundert sein. Trügerisch war für viele die Hoffnung gewesen, in den wenigen Kellern der großen Häuser das Bombardement unbeschadet überstehen zu können. An Löschen war bald nicht mehr zu denken, zu heiß wurde der Feuerwind, der sich aus den lodernden Schuppen und Scheunen entwickelte. Jetzt fiel das Posthaus in sich zusammen. Auch das Atelier des bekannten Malers Michael Schlier. Das Gebrüll der letzten halb verbrannten Rinder, die unter den Balken ihrer Stallungen bei lebendigem Leib elendiglich verschmorten, war markerschütternd. Das Gartenhaus des Kurfürsten hatte etwas abbekommen und in ihro kurfürstlichen Gnadenanlagen lagen einige Kugeln und explodierte Granatsplitter, die eigentlich in die Stadt hätten fallen sollen. Den Parkbäumen konnte der Beschuss anscheinend nichts anhaben. Ein lichterloh brennender Leiterwagen, überladen mit Heu, wurde von 2 vor ihrem eigenen Feuer entrinnenden Pferden durch das Obertor gejagt, führungslos, ins Dunkel Richtung Hardenberg hinein. Nach wenigen Metern geriet der Wagen auf dem vereisten Weg ins Schleudern, die Pferde rissen ihn mit in den Graben, Deichsel und Schirrungen brachen, man sah die Pferde wie Schatten in der dunklen Nacht verschwinden. In Königstein fielen die letzten noch stehenden Dachstühle, nur noch auf ihren halb verbrannten Balken ruhend, zischend in das lodernde Innere der ausgebrannten Ruinen, dämpften kurz den Flammenschein. Doch der Schnee auf den Schindeln und Ziegeln reichte nicht, die Flammen wirklich zu mindern. Wie viele Königsteiner in den Trümmern blieben, konnte niemand sagen. Einige Gruppen Flüchtender kamen geradewegs auf die Haubitzstellungen auf dem Hardenberg zu und passierten sie schweigend Richtung Marmelshain, andere verschwanden im Dunkel der Helbigshainer Wiesen. Allen Teilnehmern gemeinsam war der leere Blick und die stumme Verzweiflung, die den preußischen Kanonieren entgegenschlug. Keiner von ihnen hatte bisher Krieg erlebt. Die Alten hatten erzählt vom 7-jährigen Krieg vor rund 30 Jahren, als in Frankfurt Franzosen einquartiert waren, einige ganz Alte konnten sogar noch vom österreichischen Erbfolgekrieg berichten, als 1745 plötzlich österreichische Truppen vor Königstein standen. Doch eine Kanonade, die hatte es so noch nie gegeben. Urplötzlich war die Gleichförmigkeit ihres Lebens unter dem Kuratel der kurmainzischen Amtmänner aus den Fugen geraten. Mit den lodernden und rauchenden Ruinen im Rücken war ihnen klar, dass nichts mehr so sein würde wie vorher. Sie wussten in diesem Moment noch nicht einmal, ob sie diese oder die kommende Nacht überhaupt ein Dach über dem Kopf haben würden. Diejenigen, die Kronberg entgegenstrebten, quälten sich über den Ochsenweg, damit sie ihre Karren mitnehmen konnten, quer durch den gefrierenden Morast, den die Kanonen und Zugpferde der Preußen am Abend zuvor auf dieser Trasse gemacht hatten. Andere wanderten nur mit Bündeln Habseligkeiten über den Schultern und Kindern auf den Armen den direkten Pfad unterhalb der Helbigshainer Wiesen Richtung Kronberg, die wenigen Lichter der mittelalterlichen Stadt fest im Blick. Nur eine halbe Stunde später sahen sie sich den Bediensteten und Lakaien des Herzogs von Braunschweig gegenüber und dem Personal des preußischen Generalstabes, die mit ihren Herrschaften die besten Häuser in Kronberg belegt hatten. Trotzdem würden sich Kronberger finden, die sie aufnahmen, und war es auch nur in einem Stall, möglichst nah an wärmenden Kühen. Vor allem für die Kinder würden es harte Wochen werden. Seltsam dunkel blieb es in der Stadt Königstein hinter dem Rathaus und oben auf der Festung. Einzelne kleine Dachstuhlfeuer in den Kasernen wurden offenbar rasch gelöscht. Tags des 7. Dezember blieb es ruhig, lag die preußische Artillerie zurückgezogen in ihren Parks. Noch einmal versuchten sie es, nun am 8., von 9 bis 12 Uhr mittags, bei diesigem Wetter, mit mäßigem Erfolg auf der Seite des Paradeplatzes. Die Kanoniere des Nordens trafen, die Kasernengebäude dort fingen Feuer. Doch der Blick durch die Fernrohre auf die nun hell erleuchtete Festung der Nordseite offenbarte, was kein Kanonier sehen wollte. Wieder war die Eingreiftruppe der Franzosen schnell zur Stelle, die Brände in den Dachstühlen zu löschen. Ein Teil der Brandgranaten, die im falschen Winkel auf den Dächern aufgeschlagen waren, glitten auf den vereisten Schindeln ab und explodierten erst in den Gräben der Festung. Als am 8. Dezember mittags endlich der Rauch der anscheinend letzten Kanonade sich im inzwischen klaren, kalten Winterhimmel aufgelöst hatte, blickten Belagerer wie Belagerte hinab auf eine Stadt, die keine Stadt mehr war. Hinter der noch rauchenden Silhouette der ausgebrannten Kapuzinerkirche erstreckten sich Trümmerhaufen, einzelne geborstene Fassaden entlang der Straße zwischen Obertor und Rathaus, ein schwarzes, brüchiges Balkengewirr der ausgebrannten Scheunen. Der Geruch verkohlenden Holzes und verbrannten Fleisches lag in der Luft, Schnee rieselte auf die gespenstische Landschaft und dämpfte jeden Hall. Das war der Untergang Königsteins, bewerkstelligt in einer bitterkalten Nacht, vollendet am Tag darauf. Doch Königstein war erst der Anfang. Hochheim würde folgen, dann Kostheim, Kastell und ein halbes Jahr später Mainz. Aber vor Mainz wären es nicht nur einige Kanonen oder ein paar Dutzend, sondern Hunderte. Es würde den Zuschauern des Untergangs von Mainz noch 100 Meter entfernt von den Feuerstellungen die Hüte vom Kopf reißen. Wie schaurig schön lodernd in der Nacht würde dieser Untergang erst sein, wie klein war dagegen der in Königstein. Das Trauma der Kanonaden begann in Königstein, es endete in Mainz und es würde Jahrzehnte dauern, bis es in der Bevölkerung verklungen wäre. Meyniers Inspektionsgang am 8. Dezember mittags durch seine Festung hingegen ließ ihn aufatmen. Die Brände am Paradeplatz waren gelöscht, das große Holzmagazin unversehrt, keine Kanone war verloren, in den Grassodenmauern steckten die Kugeln verschiedener Bohrschüsse der Preußen, die meisten Granaten waren zu früh explodiert oder zu spät, an den Bastionen zerschellt oder aber, was in keinem Lehrbuch der Artillerie stand, an den steilen Dächern der Kasernen abgeglitten. Der frisch gefallene, dick auf den Dächern lastende Schnee war gefroren und samt Granaten und Eisschicht vom Dach gerutscht. Nur an wenigen Stellen hatten Geschosse die Dächer durchschlagen und für nun angekohlte Dachsparren gesorgt. Kein einziger Mann war verloren. Aber die Wasserleitung von Falkenstein war unterbrochen. Ab jetzt galt es, Haus zu halten, den Schnee zu sammeln, für eine vielleicht folgende lang andauernde Belagerung. Gott sei Dank hatte er im November Fässer kommen lassen, requiriert in Mainz und Hochheim. Sein Blick fiel auf das, was einmal die Stadt Königstein war. Er nahm eine kleine Gruppe Menschen wahr, die in das Kirchenschiff des Kapuzinerklosters blickten. Er wusste nicht warum, doch sie sahen es. Das Altarkreuz war stehen geblieben, unversehrt. Ein Balken hatte es um wenige Zentimeter verfehlt, war auf dem Altar gebrochen, es stand zwischen Asche und verkohltem Holz, aber es stand. Der Generalstab der Preußen zeigte sich zufrieden. In dieser Stadt, die jetzt ein Trümmerhaufen war, würden die Franzosen kein Heu mehr finden, kein Vieh mehr und auch kein Bauholz. Den Rest würde wohl ein Sturmangriff erledigen. Der Sturmangriff. Es war die Arroganz adliger Selbstgefälligkeit, die dazu führte. Im Süden der Festung, auf einem nur relativ flach abfallenden Areal des Berges, wurde er versucht. Und zwar direkt am Ende der zweiten Bombardierung, noch am 8. Dezember, nachmittags. Zunächst verdeckt heranschleichend durch die Gärten des Kurfürsten, durch das Gestrüpp oberhalb der Gärten, dann in Reihe und Formation hinaufstürmend, ihre Fahnen schwenkend, die fordernden Rufe ihrer Kommandeure vor sich, stürmte die preußische Infanterie. Kurz zuvor hatte die Artillerie vom gegenüberliegenden Falkensteiner Burgberg noch ein letztes Mal die Aufmerksamkeit der Belagerten auf ihre Seite lenken wollen und hoffte zugleich, vielleicht doch eine Bresche in die der Stadt zugewandten Bastion schlagen zu können. Diesmal antworteten Magniers Kanoniere. Zuerst beobachtete er, wie preußische Granaten im Trümmerfeld der Stadt noch vor der Festung niederfielen und zerfurchten, was längst gesprengt war. Auf dem gefrorenen Boden entfalteten die Granaten dort doppelte Wirkung. Sie waren nicht einmal andeutungsweise im Boden eingeschlagen, sondern zerbarsten vollständig an der Oberfläche, auf die sie gefallen waren. Die Wirkung wäre verheerend gewesen für die Umstehenden. Doch im Ruinenfeld der Stadt stand niemand mehr. Nach ihren Schüssen vom Falkensteiner Burgberg aus verstummte die preußische Artillerie. Magniers Infanteristen in der Festung waren nicht von der Südseite gewichen, waren nicht auf diese letzte Beschießung hereingefallen. Sie warteten, die Kanonenschläge vor sich spürend, an den Schießscharten der Zwinger und des Waffenplatzes am Festungstor auf das, was ihnen ihr Kommandant vorausgesagt hatte. Schon mittags des 8., nach dem scheinbaren Ende der dreistündigen Kanonade, waren sie über Leitern hinter der Hauptwache hinabgestiegen in der Hoffnung, dass niemand der Belagerer es bemerken würde. Mehrere hundert Preußen mit ihren Musketen, einige waffenlos, aber mit Sturmleitern ausgerüstet, näherten sich in entschlossenem Lauf, wie vermutet, von Süden durch die Trümmer der Stadt, durch die Gärten des Kurfürsten. Für die Angreifer waren sie, die Verteidiger, die hinter den Schießscharten des Zwingers an der Hauptwache und im äußeren Waffenplatz am Festungstor hockten, nicht zu sehen, noch nicht. Die Preußen dagegen konnten hoffen, dass die Scharten in den Mauern vielleicht doch verwaist wären, dass ihnen kein gegnerisches Musketenfeuer entgegenschlagen würde auf ihrem Weg zum Festungstor. Mit jedem Schritt näher an die Festung wuchs ihre Zuversicht. Doch im letzten Moment, nur etwa 150 Schritt vor ihrem Ziel, wo die Sturmleitern an den Mauern sich in den Himmel recken würden, mussten sie eine Palisadenreihe überwinden, schlecht in den Boden gerammt und auch nicht besonders hoch. Aber die Kletterei riss ihre Linie auseinander und jedermann exponierte sich für wenige Sekunden. Sofort vernahmen sie den Ruf des französischen Kommandeurs, sahen sie, wie binnen Sekunden alle Scharten des Waffenplatzes am Festungstor mit mehr als 20 Musketen besetzt waren. Die erste Salve raste auf sie zu, die Kugeln trafen, noch bevor der Pulverdampf überhaupt die Quelle des Verderbens preisgab. Die erste Schützenreihe hinter den Scharten wurde durch eine zweite ersetzt. Und wieder hörten sie den Knall, diesmal lauter und näher, von mehr als nur 20 Schützen. Dann stürmten etwa 50 Franzosen aus dem Zwinger am Torweg, bildeten eine Reihe und behagten die Preußen mit einer dritten Salve. Binnen einer Minute hatten sich die zwei Reihen der preußischen Infanterie gehörig gelichtet, wurde ihr Kampfruf so leise, dass er das Stöhnen der Verletzten, der auf dem Boden liegenden, nicht übertönen konnte. Erst 20, dann 30, letztendlich 60 von ihnen blieben auf dem Feld. Bis zu den Wolfsgruben, die sie kurz vor den Mauern erwartet hätten, waren sie gar nicht mehr gekommen. Ihr Rückzug zeigte, weiß Gott, nicht die Ordnung, die ihr Angriff ausgestrahlt hatte. Das Siegesgeschrei der Franzosen im Rücken schleppten sie sich mehr, als dass sie marschierten zurück in die Gärten des Kurfürsten, außer Reichweite der französischen Musketen. Glücklicherweise setzten die Franzosen nicht nach. Zum dritten Mal konnte man in Mainz an diesem Tag den Kampf um Königstein hören, aber auch zum letzten Mal. Vorauseilend und auf den sicher unausbleiblichen Sieg der Preußen vertrauend, berichtete die ein oder andere Zeitung kurz darauf vom glorreichen Sturm auf die Festung, nur um es in ihrer nächsten Ausgabe sofort wieder zurücknehmen zu müssen. »Sieg oder Tod«, schoss den preußischen Offizieren nach dieser Schlappe der Ruf Magniers durch den Kopf. Ein Sieg war das nicht, sondern eine Blamage, eine tödliche Abfuhr, wie sie besser im Handbuch der Infanterie nicht hätte vorausgesagt sein können. Gerhard von Scharnhorst, der gerade im Jahr zuvor ein Militärhandbuch herausgegeben hatte, er hätte die Herren Herzöge und Generale wohl scheel angeschaut. Man erbat sich kleinlaut von den Franzosen, die Gefallenen vom Feld tragen zu dürfen. Der Preuße Blumenstein indes verfasste nun in Kronberg am Tag danach ein Gutachten für seine Generalität. ein bisschen spät. Umgesetzt davon wurde indes auch nichts mehr. Einen weiteren Sturmangriff gab es nicht. Die Belagerung. Eine Woche vor Weihnachten beschlossen die Preußen also, es bei einer Belagerung auf Monate zu belassen, einen großen Teil ihrer mehrere tausend Soldaten umfassenden Truppen samt der Masse der Artillerie abzuziehen und Richtung Rheingau und Mainz zu schicken. Am 17. Dezember rückte Ihro Gnaden der Herzog von Hohenlohe-Sindelfingen ab. Man gruppierte um und dünnte aus. In Falkenstein lagen nun ein Kapitän und 50 Mann, die alle zwei Tage ausgetauscht wurden, 20 davon im Kirchhof, etwa genauso viele im Umfeld und 6 Mann auf der Burgruine als ständiger Ausguck. Die anderen Etappenorte wurden ausgedünnt. Für die, die übrig blieben, war eine Belagerung im Dezember, Januar und Februar keine erfreuliche Sache. Besser ging es natürlich ihrer königlichen Hoheit, dem Prinzen von Preußen, der dem abrückenden Herzog am 17. wohl noch begegnet war und nun höchst selbst die Organisation der Belagerung Königsteins überwachte, eine Zeit lang. Sie blieb eben eine Prestigesache, diese Festung. Wie lange würden 421 Revolutionssoldaten der Berufsarmee der Preußen standhalten können? Je mehr Zeit verstrich, desto mehr fragte sich die Öffentlichkeit, warum es so lange dauerte. Blickte man je von der Festung nach Königstein, so blieb nur die Altstadt hinter dem Rathaus, die den Eindruck eines Stadtrestes vermittelte. Ansonsten lag vor ihm weitgehend freies Schussfeld bis zum Obertor. Welcher Preuße hätte sich hier verschanzen wollen, zudem im Wirkungsbereich seiner Kanonen? Königstein gehörte weiter ihm, oder was davon übrig war. Am Ende der Stadt positionierte er eine ständige Wache, noch weiter draußen Vorposten, die ihm jederzeit die Annäherung preußischer Infanterie durch ihr Gewehrfeuer melden konnten. Man wusste ja nach dem vergeblichen Sturmangriff nicht, was noch kommen würde. Doch der Belagerungsring war weitläufig gefasst, von der Festung aus nicht einmal rundum zu sehen und durchlässig für Einzelne bei Nacht oder Nebel. Auf der anderen Seite standen sich Tag für Tag preußische Wachen die Beine in den Bauch, um ihren notdürftig untergebrachten Kameraden in Kronberg und bei Marmelshain oder auf offenem Feld in Erdhütten einen Ausbruchsversuch der Belagerten melden zu können. Der wurde von ihnen ängstlich erwartet und er kam. Wache zu sein während einer Belagerung war eine Sache, Soldat zu sein bei einem Ausbruch des Gegners im Winter eine ganz andere. Der Ausfall. Es wäre einen Versuch wert, ging Meinier seinen Plan immer und immer wieder durch. Ein Ausbruch mit etwas mehr als 100 Mann Richtung Hochheim am Main, Richtung der französischen Linien vor Mainz, würde die Zurückgebliebenen auf der Festung deutlich entlasten. Auch mit 300 Mann ließ sich die Festung weiterhin gut verteidigen, aber die Anzahl der hungrigen Esser wäre merklich vermindert. 100 hungrige Soldaten weniger hätten zur Konsequenz, dass für den Rest der Mannschaften die Vorräte deutlich länger reichen würden, vielleicht bis April. Es war der 31. Dezember 1792, als Meinier wieder im Zwinger am Torweg mehr als 100 Mann versammelte. Dieses Mal bediente er sich seiner Artillerie. 2 Stunden vor der Morgendämmerung nahmen 6 der 14 Kanonen die preußischen Wachen auf dem Falkensteiner Burgberg über die Köpfe seiner auf den Ausbruchsbefehl wartenden Infanteristen hinweg unter Feuer. Die Festung hüllte sich in Pulverdampf, der vom lauen Wind dieser Nacht nach unten ins Tal gedrückt wurde. Es dauerte daher einige Minuten, bis die preußischen Wachen jenseits der Stadt merkten, wer sich da im Laufschritt unterhalb der Festung durch das Wogtal bewegte und versuchte, im Dunkel der Wiesen zu verschwinden. Erst bei Eppstein gelang es herbeieilender preußischer Infanterie, etwa 250 Mann, die aus ihren Winterquartieren heraus dorthin geführt worden waren, das französische Kommandounternehmen zu stoppen. Angesichts ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit hatten die Franzosen jenseits der Festung schnell den Weg Richtung Schneidhain eingeschlagen, um über Eppstein und Lorsbach sich ihren Weg Richtung Hochheim bahnen zu können, möglichst lange unentdeckt, hin zu den ersten französischen Einheiten im Vorfeld von Mainz. Das enge und steile Tal vor Eppstein wurde ihnen zum Verhängnis. Bis dahin in guter Deckung des Geländes sahen sie sich angesichts der Stadtmauer und Burg von Eppstein plötzlich einer preußischen Infanterielinie gegenüber, die ihnen den Durchmarsch verwehrte und sich zwischen ihnen und der Stadt auf den Wiesen des Eppsteiner Tales aufgebaut hatten. In der Morgendämmerung war ihr Salvenfeuer zwar weitgehend wirkungslos geblieben, zwang die überraschten Franzosen aber dennoch die Rückkehr nach Königstein auf. Wenigstens war niemand auf dem Feld geblieben. Die Verletzten gelangten mit Hilfe ihrer Kameraden wieder wohlbehalten hinter die Tore der Festung. Ereignislos. Seit diesem Vorfall ereignete sich in Königstein erst einmal nichts, nichts mehr. Beide Seiten waren, ohne es abgesprochen zu haben, zu dem Ergebnis gekommen, nichts zu tun. Die einen warteten auf Entsatz, der angesichts des sich weiter nach Westen entfernenden Gefechtslärms im Vortaunus Richtung Mainz immer unwahrscheinlicher wurde, die anderen hofften auf die Kapitulation derer, die sie belagerten. So wurde die Zeit bleiern. Nichts gab es zu tun, außer dem Gegner im Auge zu behalten. Die einen patrouillierten rund im Königstein, um einen erneuten Ausbruch zu verhindern, die anderen testeten mit kleinen Spähtrupps aus, wie weit entfernt die Patrouillen ihrer Gegner waren und riskierten Scharmützel. Die Preußen warteten auf ihre Versorgungstrecks aus den Depots rund um Frankfurt und schickten ihre meist an Keuchhusten Erkrankten ins Lazarett nach Höchst. Die Franzosen streckten ihre Tagesrationen, wärmten sich dank des immer noch gut gefüllten Holzspeichers an ihren Öfen im Schloss und begannen mit seltsamen Gedanken und begleitet vom Rumoren ihrer Mägen auf die wenigen auf der Festung noch verbliebenen Pferde zu schielen. Die paar Rinder, die sie vorausschauend noch im November des vergangenen Jahres in die Kavalleriekaserne getrieben hatten, brauchten längst kein Heu mehr. Sie hingen teilweise in der Schmiede am Paradeplatz, waren aber schon weitgehend aufgegessen. Wie wäre es seiner Truppe ergangen, dachte Meinier, hätten sie nicht den brennenden Dachstuhl des Holzspeichers damals bei der Bombardierung löschen können. Längst hätten sie kapitulieren müssen, um nicht zu erfrieren. Nur wegen des Holzes waren sie noch hier und warteten auf das Ende des Winters. Fast jeden Tag hallte das Krachen fallender Bäume zu ihnen hinauf auf die Bastionen, hörten sie die Schläge von Äxten. Der Holzbedarf der Preußen wurde anfangs gestillt durch die Bäume, die gefällt werden mussten, um eine Passage um Königstein herum, Richtung Glashütten in den Wald bauen zu können. Denn die Franzosen beherrschten mit ihren Kanonen die große Straße nach Norden und versperrten damit jeglichen Transport Richtung Limburg oder umgekehrt Richtung Frankfurt. So war den Preußen nichts anderes übrig geblieben, als außer Reichweite der Festungskanonen einen Behelfsweg durch den Wald zu schlagen. Solange der Boden gefroren war, eine gute Sache. Im Frühjahr dagegen auf dem dann doch weichen Untergrund, man würde sehen. Umgekehrt war mit der Fertigstellung des Behelfsweges eigentlich der Sinn einer französisch besetzten Festung Königstein erledigt, denn nun waren die Transporte der Alliierten zwischen Frankfurt und Limburg nicht mehr zu stören, nicht mit den besten Kanonen. Und große Truppenkontingente konnte man auch nicht mehr binden, bis auf die vielleicht 2000 Mann im Belagerungsring. Meinier blieb nichts anderes übrig, als weiter zu warten. Jetzt war die Behauptung der Festung im Wesentlichen nur noch eine Prestigesache und folgte nicht länger militärischer Notwendigkeit. Die Gelegenheiten, bei denen ein Einzelner, wäre er Zivilist oder Soldat, sich nachts an den preußischen Wachen vorbei Richtung Mainz schleichen oder umgekehrt unerkannt die Festung erreichen konnte, wurden immer seltener, selbst wenn sich Königsteiner als einheimische Führer andienten. Aber es gab diese Momente, auch wenn die Lücken zwischen den Posten ihrer Belagerer immer kleiner und die zeitlichen Abstände der Patrouillen immer kürzer wurden. In der Festung galt es indes, einen tristen Alltag zu organisieren. Holzhacken und Öfen befeuern gehörte da noch zu den angenehmsten Aufgaben. Etwa 20 der mehr als 400 Mannschaften waren ständig im Wachdienst, ebenso viele waren außerhalb der Festung in die vorgeschobenen Positionen abkommandiert. Ihre ständige Präsenz erforderte also die Beschäftigung von etwa 80 Soldaten im Schichtdienst. Die anderen mehr als 300 warteten. Das Reinigen von Gewehren war keine tagesfüllende Beschäftigung und das Fehlen frischen Strohs, woher sollte es auch kommen, machte auf Dauer die Schlafstellen der Soldaten nicht angenehmer. Zuerst kamen die Flöhe, dann die Krätze, oft genug gepaart mit Keuchhusten oder einfach nur Fieber. Die wenigen Arzneien gingen zu Ende und irgendwann schrumpfte auch der Vorrat im Holzspeicher derart, dass der Kommandant befahl, alles Mobiliar, was nicht gebraucht wurde, ebenfalls als Feuerholz zu verwenden. In der Nähe der Pferde schlafen zu können, wurde nun zum Privileg. Doch auch deren Zahl nahm ab. Je länger die Kochtöpfe dampften, desto weniger Pferde fanden sich im Kasernenstall. An die Kühe konnte sich überhaupt kaum noch jemand erinnern, ebenso wenig an die Schweine. Ab und an verkaufte ein Königsteiner aus der Altstadt hinter dem Rathaus ein oder zwei Schinken, die gut versteckt irgendwo eingelagert waren, oder steckte einem französischen Kurier Kräuterarzneien zu, jetzt allerdings gegen horrendes Geld. Ab und an wurde eine Salve aus mehreren Kanonen losgelassen, egal wohin, nur damit die Landsleute in Mainz hören konnten, dass es die letzte Festung der Revolutionsarmee im fernen Taunus noch gab. Schnell hatten die Belagerten gemerkt, dass zwar die Anzahl der Abtritte im Schloss ausreichte, aber nicht für eine derart große Frequentierung ausgelegt waren. Zumindest nicht die Stellen, wo die Resultate gesammelt wurden. Das mochte im Winter kein Problem sein, aber der Winter würde vorübergehen und mit ihm auch der Frost. Spätestens im März hätte man ein Fäkalienproblem und Meinier hatte sich für diesen Fall das Untergeschoss des Pulverturms als Lösung ausgeguckt. Die beiden Kasernengebäude reichten auch nicht. Abgesehen von den wenigen Pferden, die dort einstanden, boten beide Häuser selbst bei Überfüllung vielleicht 150 Mann Platz. Der Rest wurde schlicht im Schloss einquartiert, dessen Räume zwar, man sah es an den Holzschnitzereien und figürlich verzierten Gewänden, die Räume eines altehrwürdigen Renaissance-Schlosses waren, aber immerhin Platz boten. So kampierten mehr als 200 von ihnen also im Schloss und legten das notdürftig mit Stroh aus, was früher dem Adel als Tanz- und Gesellschaftsraum gedient hatte. Sehr passend für eine Revolutionsarmee, dachte sich Meinier. Die Zeit auf der Festung blieb bleiern. Die Holzvorräte schrumpften immer schneller. Ein kalter, nasser, schneereicher Februar wechselte zum ersten Tag eines wärmenden, sonnenbeschienenen März. Es würde aber Tage dauern, bis die Winterkälte aus den Mauern des Schlosses weichen würde. Die heimliche Korrespondenz, die er in den letzten Monaten mit Mainz und seinem General dort unterhalten hatte, wurde immer sporadischer. Er vermutete, dass der eine oder andere Kurier, den er entsandt hatte, bestimmt von preußischen Feldposten rund um Königstein abgefangen und festgesetzt worden war, denn einige waren nicht zurückgekehrt. Blieb die Frage, was kannten die Preußen nun von seinen Nachrichten und was nicht? Und was wusste er nicht, was nun die Preußen wussten? Fast alle auch kleinen Verbindungswege Richtung Kastell oder Kostheim waren inzwischen bestimmt schon bis auf die Linie von Hochheim und Hofheim mit ständigen Wachposten versehen oder zumindest mit regelmäßigen Patrouillen überwacht. Ob jedem Königsteiner zu trauen war, von denen sich einige als unauffällige Kuriere angeboten hatten, seine Botschaften zu transportieren und sich ein paar Kreuzer zu verdienen, konnte er nicht einschätzen. Vielleicht lief der eine oder andere schnurstracks zum preußischen Hauptquartier nach Kronberg und offenbarte dort die geheime Fracht. Ende Februar jedenfalls erreichte ihn ein Brief, in dem Custine ihm die Kapitulation befahl. Das wunderte ihn eigentlich nicht. Meinier hatte es bereits im Januar versucht, aber auf seine Weise. Er hatte einen Trompeter nach Kronberg gesandt, über eine Kapitulation mit freiem Abzug zu verhandeln. Doch die Antwort war eindeutig gewesen. Kapitulieren ja, aber Gefangenschaft. So hatten sie weiter ausgehalten. Jetzt also sollte er, wenn nötig, bedingungslos aufgeben. Es gäbe nichts mehr zu verteidigen. Ein Entsatz durch ihn, Custine, würde nicht mehr kommen. Je eher er aufgäbe, desto früher würden er und seine Offizierskameraden wieder aus preußischer Haft ausgelöst werden können, um erneut auf französischer Seite weiterzukämpfen. Seine Mannschaften müsste er preisgeben, lieber lebendig als verhungert. Doch war das Schreiben echt? Ein Königsteiner hat es ihm in die Festung gebracht. Er überprüfte Papier, Siegel und Unterschrift und entschied, dass es echt war. Meynier fügte sich, weil ihm einfach keine Alternative mehr blieb. Er besprach sich mit seinen Offizieren und kam überein, vor der Kapitulation noch einen letzten Coup zu versuchen. Sein Festungsingenieur Eickemeyer sollte unbedingt mit einem einheimischen Führer sofort nachts die Festung verlassen und nach Mainz gelangen. Einen Ingenieur in preußische Gefangenschaft gehen zu lassen, ohne wenigstens versucht zu haben, ihn herauszuschaffen, das wollte er wenigstens ganz zum Schluss doch vermeiden. Leute wie Eickemeyer würden in den nächsten Monaten in Mainz gebraucht werden, denn eines hatte er aus der Korrespondenz der letzten Wochen herauslesen können. Mainz ging einer ungeheuer großen Belagerung entgegen und jeder auch nur irgendwie Sachverständige in Sachen Festungsbau, Schanzen- und Laufgräbenbau würde dort willkommen sein. Und selbst wenn es nicht direkt in einem Brief gestanden hätte, wie sich allmählich die deutschen Alliierten an Mainz heranbewegten, nein, heranschossen. Er hatte es ja vom Schlossturm aus hören, manchmal sogar sehen können. Ganz offenbar rückten die deutschen Alliierten Richtung Westen. Nur wenige Tage zuvor hatte ein preußisches Kommando den letzten französischen Vorposten bei Königstein jenseits des Obertores überfallen und die meisten getötet, nur ein Mann konnte zurück zu ihm auf die Festung entkommen. So entglitt ihm offenbar auch die Kontrolle über das Vorfeld der Festung. Doch bis zum Neumond Mitte des Monats würde und könnte er nicht warten. Also entschied man sich, Eickemeyer mit einem einheimischen Führer schon vorher loszuschicken, bepackt mit einigen Briefen seiner Offiziere und Soldaten, einem von ihm selbst verfassten Bericht über die letzten Monate, vor allem aber mit Skizzen, die er über die Festung erstellt hatte. Es war ein Risiko, nur wenige Tage nach Vollmond bei erleuchteter Nacht seinen Ingenieur gehen zu lassen, aber es blieb nichts anderes übrig. Nur 72 Stunden nach Eickemeyers heimlicher Entsendung schickte er wieder seinen Trompeter nach Kronberg, diesmal um seine Kapitulation anzubieten unter nur noch einer Bedingung, dass er, seine Offiziere und alle seine Mannschaften mit geschültertem Gewehr, natürlich ohne Ladungen, die Festung in Formation verlassen dürften. Unterhalb der Festung würde man sich dann widerstandslos gefangen nehmen lassen. Es wurde ihm vom preußischen Generalstab gewährt und für den nächsten Tag geplant. So wurde es am 7. März 1793 in Kronberg beschlossen. Die Inspektion des Kammerdieners. 2 Wochen nach dem Ende der Belagerung erwirkte der Kammerdiener des Herzogs von Weimar, der sich wieder einmal mit seinem gesamten Tross auf dem Marsch von Kronberg nach Idstein befand und Königstein passieren musste, um zu seinem nächsten Hauptquartier auf dem glorreichen Feldzug gegen das französische Mainz zu gelangen, die Genehmigung zur Besichtigung der Festung Königstein. Zusammen mit einem anderen Bediensteten wurde ihm 1 Stunde Aufenthalt gewährt, verbunden mit der Zusicherung, zu berichten. Nur zu gerne wollte auch der Herzog wissen, wie es dort oben nach 3 Monaten Belagerung wohl aussähe. Also stapften am 21. des März der Kammerdiener und sein Gefährte über die noch teilweise mit Schnee bedeckten Schutthaufen an der großen Straße, passierten das Königsteiner Rathaus, wären fast beim steilen Anstieg zur Festung ausgerutscht, nicht auszudenken mit ihrer vornehmen Hofbekleidung, und erwirkten mit dem Hinweis auf ihren Herrn natürlich die Genehmigung des kommandierenden Offiziers Blavier, die Festung besichtigen zu dürfen. Die preußischen Soldaten staunten nicht schlecht, als sie die beiden in ihrer bunten Livreetracht über den matschigen Weg zum Paradeplatz marschieren sahen. Wagner führte seinen Begleiter auf die Bastion, von der aus auf ihn und die Weimarer Soldaten damals am 18. Dezember 1792 geschossen worden war. Eine Kanone war sogar noch geladen, wer weiß, wie lange schon. Beide machten sich Gedanken über Winkel und Entfernung und wunderten sich, warum, Gott sei Dank, sie damals nicht getroffen worden waren. Er wusste nicht, dass sich damals die französischen Kanoniere einen Spaß daraus gemacht hatten, ihn und seine kleine Begleittruppe, die sie am Waldrand Richtung Las Hütten entdeckt hatten, zu beschießen. Nicht, dass es militärisch sinnvoll gewesen wäre, aber es kam selten genug vor, dass die Belagerten überhaupt Belagerer zu sehen bekamen, zumindest wenn sie in Schussweite gewesen wären. Kurzum, Wagner und seine Leute waren damals aus Sicht der französischen Kanoniere eigentlich vor allem eine willkommene Abwechslung. Selbst wenn sie nur als kleine Silhouetten auszumachen waren, ein paar Schüsse würden sich schon lohnen und wären es nur Übungsziele. Der Kammerdiener des Herzogs von Weimar als französische Zielscheibe. Aber irgendwie hatte es Wagner damals auch schon geahnt. 6 Schuss für so eine kleine Gruppe, die mit ihm durch den Schnee um Königstein herumstapfte, das erschien ihm sofort als nicht besonders sinnvoll. Doch er und die anderen waren ja auch nicht getroffen worden. 2 Kugeln waren zwar in ihrer Nähe eingeschlagen, blieben aber unter dem Schnee im kaum angefrorenen nassen Boden liegen. Typische Steckschüsse, hatte er damals noch erleichtert gedacht. Wagner schreckte aus seinen Erinnerungen hoch, als ihn sein Begleiter zum Weitergehen aufforderte. Er nahm seine Hand vom eiskalten Rohr der Kanone, die ihn im Dezember beschossen haben dürfte. Er tätschelte es und hätte fast mit ihm gesprochen. »Wie gut, dass deine Bedienung damals nicht richtig zielen konnte«, dachte er. Erst jetzt bemerkte er die Schäden in den Dachstühlen der Kasernengebäude und war erstaunt darüber, wie es den Franzosen gelungen war, trotz der Anzahl der Treffer so effektiv zu löschen. Noch waren die Stellen, an denen Kugeln die Dächer durchschlagen hatten, nicht repariert. Überhaupt ließ der Zustand der Festung momentan sehr zu wünschen übrig. Die hier einquartierten Preußen hatten es bestimmt nicht leicht. Sie betraten das Schloss oben auf der Festung durch den engen mittelalterlichen Eingang, nahmen eines der in den Ecken des Innenhofes angebauten Treppenhäuser und gelangten so auf die Galerie des ersten Obergeschosses. Der Gestank, der ihnen aus einigen Zimmern des Ostflügels entgegenschlug, raubte ihnen fast den Atem. Was für ein Kontrast zu den mit Figuren und Allegorien verzierten Sandsteinbögen der Galerie. Wagners Hände glitten über die kalten Reliefs eines Merkurs, eines Gauklers und eines Ritters mit einem Pokal in der Hand, bevor er in die Räume des Kommandanten abbog. Von der Inneneinrichtung war nicht viel übrig. Stattdessen fanden sie, gestapelt und bereits in handliche Teile zerlegt, einige Möbelreste im Heizraum eines Ofens. Seltsam sahen in diesen leeren Räumen die kunstvoll handgeschnitzten schweren Holztüren aus. Ihre Rahmen waren mit Pflanzenmotiven verziert und erinnerten sie daran, dass sie sich in den Zimmern und Stuben einer einstmals vornehmen Renaissance-Residenz bewegten. Als sie den großen Sternsaal im 2. Obergeschoss betraten, hallten ihre Schritte eigentümlich laut wider. Das lag wohl am fehlenden Mobiliar und den jetzt leeren Wänden, deren Wandteppiche längst verschwunden waren. Einzig das uralte Gemälde der angeblichen Reichsversammlung Karls des Großen in der Burg Königstein vor mehr als 1000 Jahren hing noch an der Stirnseite. Aber vermutlich wäre bei einer noch längeren Belagerung auch das zu guter Letzt in einem der Öfen gelandet. Als sie eine der immer noch nicht ausgemisteten Stuben im 2. Obergeschoss betraten und leichtfertig das übelriechende Stroh, ehemals Lagerstatt französischer Soldaten, mit ihren Schuhen zur Seite schoben, waren ihre schönen, hellen Kniestrümpfe binnen Sekunden dicht mit schwarzen Punkten besetzt, die eigenartig schnell ihre Positionen wechselten. Sofort saßen beide auf dem Fußboden, rissen sich die Schuhe von den Füßen, dann die Strümpfe und trugen sie eilig mit spitzen Fingern zum Paradeplatz, die Schuhe in ihre Gürtel geklemmt, wo sie die schwarz gesprenkelten Stücke für einen Augenblick in einem der dort aufgestellten großen Kessel mit heißem Wasser verschwinden ließen. Die umstehenden Soldaten drehten sich entweder amüsiert um oder lachten sie aus vollem Herzen aus. Die Flöhe ganz Deutschlands schienen sich hier versammelt zu haben, und es war irgendwie beruhigend, dass sie nicht nur auf Soldaten, sondern auch auf Kammerdienern gerne wohnen wollten. Sie hatten anscheinend keinen Respekt vor Rang und Stellung. Auf einem Kachelofen der Infanteriekaserne trockneten nun die Strümpfe, so dass ihr Ausflug natürlich länger als die gewährte 1 Stunde dauerte. Die Stoffe waren immer noch mit schwarzen Punkten übersät, Aber die Punkte sprangen jetzt nicht mehr. Ein beherztes Ausschütteln ließ das ursprüngliche Weiß wieder vollends sichtbar werden. Auf dem Weg aus der Festung bemerkte Wagner drei Haufen Kanonenkugeln, und ein preußischer Korporal erklärte ihm, dass die meisten aus den Grassodenmauern der Bastionen stammten, einige aber vom Paradeplatz. Die Kanonade war also doch nicht gänzlich wirkungslos geblieben. Doch der größte Teil war offenbar vor die Festung gefallen, denn nur so ließen sich die vielen Löcher erklären, die sie erst beim Gang vom Berg herunter nun richtig wahrnahmen. Drei Jungen aus der Stadt buddelten mit einem Holzspaten nach den Kugeln und luden ihre wertvolle Fracht in einen Schubkarren. Am Abend hatten die beiden den Tross ihres Herzogs wieder eingeholt. Der ließ sich ausführlich berichten, spendierte nach der amüsanten Erzählung seinen beiden Bediensteten neue Strümpfe und dachte an Kapitän Meinier, der in Frankfurt in einem Haus in der Innenstadt in ehrenvoller Offiziershaft saß und dem er erlaubt hatte, sich auf Ehrenwort frei in Frankfurt zu bewegen. Erst später würde man ihn und seine Standesgenossen vielleicht auf die Festung Wesel bringen. Genau 2 Wochen vor des Kammerdieners Ausflug auf die Festung hatten die Franzosen kapituliert, und genau 17 Tage später würde das nächste Kapitel der Geschichte dieser Festung beginnen, die Zeit des Gefängnisses der ersten Demokraten. Für Kapitän Meinier indes bedeutete die Kapitulation vom 8. März keine Schmach, sondern einen Prestigegewinn. Er war der Held, der 3 Monate lang den Preußen widerstanden hatte. Schon bald war er aus der Gefangenschaft entlassen, kämpfte er weiter für die Revolution und natürlich auch für ein republikanisches Frankreich, das bis an den Rhein reichen sollte. Aber das ist eine andere Geschichte.